Soweit der Guitarman, Rock'n'Roll at its best, empfohlen von Ralf Hofrogge, der jetzt wieder hörbar ist am Telefon. Hallo Ralf nochmal. Du warst 2012 schon mal, bevor wir jetzt zum eigentlichen Thema kommen, hier in Rüsselsheim mit dem Thema, das zeitlich davor liegt. Hast du dich jetzt zeitlich eigentlich so vorgearbeitet? Da ging es um Gewerkschaftsbewegung, Arbeiterbewegung, so bis 1914. War das vor der Beschäftigung mit der Novemberrevolution oder hast du das dazwischen geschoben?
Das habe ich sozusagen dazwischen geschoben. Der Vortrag in Rüsselsheim, den ich mit gewerkschaftlichen Leuten zusammen gemacht habe, ich glaube, es war DGB oder IG Metall.
Es war damals die DGB-Jugend. Ich habe noch das Einladungsblatt da. Ja.
Ich habe bei beiden schon immer gerne nämlich die Einladung an, wenn ich eingeladen werde. Denn als Historiker der Arbeiterbewegung rede ich und diskutiere ich natürlich auch immer gerne mit der Arbeiterbewegung heute. Und da sind die Gewerkschaften natürlich der wichtigste Akteur, sich in die sozialen Kämpfe in Deutschland einzumischen. Und was ich damals erzählt habe, basierte auf einem Buch, das hieß Sozialismus und Arbeiterbewegung in Deutschland von den Anfängen bis 1914. Das habe ich 2011 veröffentlicht und in so einer Einstiegsreihe bei Theorie.org heißt, die kennen einige andere nicht. Und die hatten sie schon eine Einführung ein zu Maoismus, zu Feminismus, zu Kritik der politischen Ökonomie, zu Anarchismus. Und wirklich jeder Ismus hatte schon nur Sozialismus noch nicht und Arbeiterbewegung auch noch nicht. Und am Rande eines Vortrages von mir sprach mich dann der Herausgeber an, Ralf, willst du da nicht was schreiben? Und ich sagte, ja, auf jeden Fall, das machen wir. Und daraus ist dann dieser Band entschieden über diese spannende Formierungszeit der Arbeiterbewegung dann im 19. Jahrhundert, wo zum ersten Mal der Kapitalismus in Deutschland sozusagen auftaucht, wo die Industrialisierung da ist, wo eine ganz neue Gruppe von Menschen, die einfach nur Arbeiter sind, keine Handwerker mehr, die keinen Platz in der Ständegesellschaft haben, wie sie vorher existierte, stellt sich eben diese Frage, wer sind diese Leute, was für eine Klasse von Menschen ist es? Und sie beantworten diese Frage irgendwann selber, indem sie sich als Arbeiterklasse eine eigene politische Identität und Protestform und eigene gesellschaftliche Forderungen, nämlich den Sozialismus, schaffen. Und deswegen ist die Zeit vor 1914 so spannend, also weil es eben die Ursprungszeit ist, in der diese Arbeiterbewegung parallel in verschiedenen Ländern Europas halt losgeht.
Okay. Dann gehen wir jetzt mal von 1914 über 1916, hatten wir Arnold Schönberg, ins Jahr 1918. Ich gebe dir mal einen Text vor aus dem Juni 1918, also vor genau 100 Jahren entstanden, von Karl Kraus, in der Fackel damals in Wien herausgegeben. Über Jahrzehnte hat er die herausgegeben, auch ein interessantes Thema. Und zwar hat er sich beschäftigt mit dem sogenannten Altdeutschen im Krieg und gegen Ende des Krieges und wie der noch durchhält. Und ich finde das, mal gucken, was du dazu meinst, eine ganz gute Einleitung, Anknüpfungspunkt zu der Frage, was könnte uns denn heute noch an 1918 so interessieren, außer dass es eben 100 Jahre her ist und man da einige Bücher dann vielleicht verkaufen kann. Also Lied des Altdeutschen, nur ein paar Strophen draus. Ob unter See, ob in der Luft, wen Kampf nicht freut, der ist ein Schuft. Doch weil das Schuften ich gewohnt, so schuft ich nicht bloß an der Front. Ich kämpf auch schneidig und gewandt und halte durch im Hinterland. Ich schufte früh, ich schufte spart, die Schufte das erbittert hat, nur feste Truff. Ich bin ein Deutscher. Im Frieden schon war ich ein Knecht, drum bin ich es im Krieg erst recht, hab stets geschuftet, stets geschafft, vom Krieg allein kriege ich Kraft. Weil ich schon vor dem Krieg gefront, hat sich die Front mir auch gelohnt. Leicht lebt es sich als Arbeitsvieh im Dienst der schweren Industrie. Heil Krupp und Krieg, ich bin ein Deutscher. Für dies Prinzip, und es ist gut, schwimmt heute der Planet in Blut. Für Fertigware und Valuten muss heut die ganze Menschheit bluten. Nehmt Gift für Brot, gebt Gold für Eisen und lasst den deutschen Gott uns preisen. Gebt Blut, habt ihr das nicht gewusst? Für Mark, das ist kein Kursverlust. Drum erhofft Profit der Deutsche. Dann ein paar Strophen weiter. Nach dem Krieg wird noch mehr Arbeit sein und noch mehr Krieg und noch mehr Pein. Wie freue ich mich heut schon drauf, die Liebe höret nimmer auf. ach, wenn nur schon der Friede wäre, damit ich seiner müde wäre. Es gilt, die Technik auszubauen, zum U-Boot haben wir Vertrauen, den Fortschritt liebt nun mal der Deutsche. Wir wollen die Wehrpflicht dann verschärfen, die kleinen leeren Flammen werfen. Wir wollen indes auch für die Alten die Kriegsdienstleistung beibehalten. Was wir gelernt, nicht zu verlernen, lasst uns vermehren die Kasernen. Die Welt vom Frieden zu befreien, steht fest und treu, die Wacht am Rhein. Aus der Geschichte lernt der Deutsche. So, ja, was lernen wir draus? Lernen wir draus, waren das alle Deutschen, die dann am Beginn des Ersten Weltkriegs jubelnd da reingezogen sind und geschuftet haben und gestorben sind? Wie war die Lage und wie hat sich das dann 1918 ausgewirkt? Frage an Ralf Hofrogge.
Ja, das Gedicht, das hat ja sehr viel schon drin, die Alldeutschen, ne? Also eine völkische, nationalistische politische Strömung, die halt diese Kriegspropaganda, aber auch Kolonialpropaganda maßgeblich mitgetragen hat. Die fanden den Krieg natürlich toll. Darauf bezieht sich der Kraus ja satirisch und verspottet sie sozusagen, verspottet auch ihre Anhänger, denn es gab natürlich auch in den unteren Klassen und gerade in der bürgerlichen Mittelschicht sehr viele Anhänger von diesem Kriegspatriotismus. In der Arbeiterklasse sah das doch ein Stück weit anders aus. Es gab lange eine Debatte, haben die Massen den Krieg gut gefunden? Und die Forschung sagte lange, ja, die war ja eine allgemeine Kriegsbegeisterung. Aber in den letzten Jahren, letzten 10 Jahren, gerade so zum 90. und 100. Jahrestag, ist das doch mal sehr in Frage gestellt worden von neueren Arbeiten von Leuten wie Krummeich oder Kruse, die gesagt haben, so in der Arbeiterklasse gab es diese Kriegsbegeisterung eigentlich nicht. Wenn man auf die Fotos guckt, ist es doch eher ein bürgerliches Publikum. Und die Idee davon, die Massen haben die Sozialdemokratie zur Zustimmung zum Krieg getrieben, findet sich in der Memoirenliteratur von vielen sozialdemokratischen Politikern wieder, hat dadurch Eingang gefunden, auch ein Stück weit in die Historiografie, ist sozusagen immer wieder abgeschrieben worden, ist aber eigentlich so ein Stück Rechtfertigungsliteratur. Und wenn man genau guckt, im Juli 1914 gab es noch sehr große Antikriegsdemonstrationen, gerade in Berlin mit mehreren 10.000 Leuten, die spontan auf der Straße stattfanden, die halt nicht vom Parteivorstand oder von den Gewerkschaften organisiert waren, die aber eben von Gewerkschaftsführung und Partei auch nicht aufgegriffen wurden, sondern eher gedämpft wurden, aus Gründen, da kann man drüber streiten, teilweise Angst vor einem Verbot der eigenen Organisation, teilweise, weil man diesen Nationalismus geteilt hat. In der SPD war die ganze Reichstagsfraktion einmal in der Mitte durchgespalten. Die einen fanden, das ist ein Verteidigungskrieg und haben dem Kaiser alles geglaubt, was er erzählt hat. Die anderen waren noch skeptisch und erinnerten sich halt an die Friedensschwüre, die man auf internationalen Konferenzen 1907 und 1912 mal gemacht hat, dass man einen europäischen Krieg nicht zulassen will. Aber die Spaltung hat halt ausgereicht, damit sich am Ende die befürwortende Richtung halt durchgesetzt hat.
Also ich meine, es gab ja immerhin Karl Liebknecht, der spielt natürlich bei dir sozusagen als Partner, aber auch Konkurrent von Richard Müller auch eine große Rolle, der dann im Dezember 1914 sich als erster und einziger geweigert hat, den Kriegskrediten zuzustimmen und das auch begründet hat. Das hatten wir schon mal in einer früheren Sendung. Es gab natürlich Rosa Luxemburg, die dann in der Junius-Broschüre das alles aufgegriffen, kritisiert, offengelegt hat, so wie du es eben auch kurz dargestellt hast. Aber jetzt wollen wir uns doch mal angucken, gleich wie das dann 1918 ablief, beziehungsweise was auch in den Jahren davor, in der zweiten Hälfte des Krieges, auch von den revolutionären Obleuten, also deinem damaligen, auch schon 10 Jahre her, ne, der Forschungsgegenstand, denn so bewirkt wurde. Zunächst aber nochmal eine von dir herausgesuchte Musik, nämlich Billy Bragg aus England fragt, which side are you on? Da frage ich, muss der Historiker denn nicht eigentlich unparteiisch sein? Widerspricht diese Frage sozusagen nicht?
Stücke natürlich nicht unparteiisch sein, weil sonst könnte er ja gar keine Musik auswählen fürs Radiointerview. Nein, Which Side Are You On passt ja eigentlich sehr gut auf diese harte Konfliktsituation, vor der die Arbeiterbewegung 1914 stand. Der Kaiser sagt, ich kenne keine Parteien, ich kenne nur noch Deutsche. Schlägt sich die Arbeiterbewegung auf diese Seite und sagt, wir sind zuerst Deutsche. oder schlagen Sie sich auf die Seite, auf der Sie vorher sich immer bestanden haben, nämlich dass Sie Teil einer Internationale sind mit ganz vielen anderen Parteien und gerade in den Ländern, mit denen Deutschland jetzt anfängt, Krieg zu führen. Und stehen Sie sozusagen auf der Seite, die eben keine nationale Seite ist, sondern die sich auf sowas wie Arbeit, Arbeiterbewegung, Klasse bezieht. Mhm. Dieses Auseinanderreißen, da passt Which Side Are You On ganz gut, weil es ein altes Streiklied ist, was sich eben auch darauf bezieht, dass man in bestimmten historischen Situationen nicht neutral sein kann. Der Historiker kann hinter einer neutral urteilen, aber Which Side Are You On ist aus den 1909, glaube ich, besingt, ist ein Streik. Kann ich jetzt nicht genau sagen. Mhm. Da geht es nur darum, nimmt man teil am Streik oder nimmt man nicht teil?
Okay.
Als Historiker muss man natürlich anerkennen, die Leute stehen vor der Wahl. Sie können nicht einerseits, andererseits machen.
Gut, und Billy Bragg hat das natürlich dann aufgegriffen in der Konfliktsituation, ich sag mal jetzt von Namen her Maggie Thatcher und den Gewerkschaften in England, Großbritannien, den Bergarbeitern in den 80er Jahren. Ne? Und den hören wir uns jetzt an. This government had an idea.